Ich hatte in versprochen, heute das Federtuch zu tragen, weil es ein bisschen warm ist und vor allen Dingen staubig tue ich das nicht, aber ich glaube, Sie können es so sehen. Ich gehe nochmal ein bisschen weiter weg. So sieht es aus. Können sich auch, Sie können sich auch vorstellen, dass das im Fasching hatte ich es immer mal versucht, wollte ich es immer mal anziehen, aber es hat sich als nicht praktikabel herausgestellt, weil es leider Federn verliert. Aber das wäre natürlich bei Clifford Geertz Hahnenkampf eine gute Sache gewesen. Hier ist es nochmal. So, und hier bin ich zu Donna Haraway. Also, kleinen Moment. Ich die PowerPoint hochlade, sage ich Ihnen nochmal vielen Dank für die Evaluation, auch für die Anmerkung. Da ich nächstes Semester wieder eine Theorievorlesung habe, aber die Bachelor-Vorlesung, werde ich auch eine Reihe von Sachen dort übernehmen. Da bin ich sehr dankbar für die Anregung. Ich habe auch mittlerweile ein Headset. Allerdings fallen mir die ganze Zeit immer die Kopfhörer aus den Ohren. So, das sollte auch ein Mikro haben. Voilà. Wie ist der Sound? Ist der Sound okay? Wie ist der Sound? Würden Sie vielleicht kurz ein Zeichen geben über Chat, ob das in Ordnung ist? Weil es ja mal zwischendrin nicht gut war. Darf ich um Nachricht bitten? Ganz kurz. Ja, nein.
Wir schreiben alle schon.
Okay. Ah, alles gut, wunderbar. Super. Dann passt das also hier in die PowerPoint hinein. Wo ist sie denn? Voilà. Voilà. Also heute zu Donna Haraway, ein Manifest für Cyborgs von 1985. Ich muss diese Vorlesung, damit beginne ich gleich zu, beginne ich gleich, ich muss diese Vorlesung leider mit einer schlechten und vielleicht auch für Sie überraschenden Nachricht beginnen, nämlich wir sind alle Cyborgs. So stellt es jedenfalls ebenso nüchtern wie folgenreich Donna Haraway in ihrem ebenso berühmten, auch wie ich finde, umstrittenen, aber auch lesenswerten Cyborg-Manifest ganz zu Beginn fest. Also das heißt, dort heißt es, wir sind alle Cyborgs. Und wie kommt sie jetzt aber zu dieser Einschätzung? Das ist die Frage, der ich nachgehen möchte und die ich versuche dann auch im Übrigen zu erläutern. Sie haben sich das wahrscheinlich heute Morgen noch nicht so gedacht, weil Sie eben vermutlich Müsli oder Brötchen zu sich genommen haben oder was auch immer zum Frühstück, nicht aber Strom oder Schmieröl. Also wie kommt man überhaupt auf diese Idee, dass wir alle Cyborgs werden? So sehen Cyborgs aus. Und es gibt ja verschiedenste Varianten, wie man sich so Cyborgs vorstellen kann. Auch welche schon weit vor dem 20. oder 21. Jahrhundert. Maschinenmenschen, die Vision von der Maschinenmenschen ist, gibt es seit der Renaissance und davor. Voilà. Also lesen wir erstmal den Kontext. Im späten 20. Jahrhundert, in unserer Zeit, einer mythischen Zeit, haben wir uns alle in Chimären theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Maschine und Organismus verwandelt. Kurz, wir sind Cyborgs. Cyborgs sind unsere Ontologie. Sie definieren unsere Politik. Die Cyborg ist ein verdichtetes Bild unserer imaginären und materiellen Realität, den beiden miteinander verbundenen Zentren, die jede Möglichkeit historischer Transformation bestimmen. In der Tradition westlicher Wissenschaft und Politik, der Tradition des rassistischen und patriarchalischen Kapitalismus, des Fortschritts und der Aneignung der Natur als Mittel für die Hervorbringung von Kultur, in der Tradition der Reproduktion des Selbst durch die Reflexion im anderen hat sich die Beziehung von Organismus und Maschine immer als Grenzkrieg dargestellt. Die umkämpften Territorien in diesem Grenzkrieg sind Produktion, Reproduktion und Imagination. Ende des Zitats. Und das ist zur gleichen Zeit eine sehr komprimierte Fassung der Hauptthesen von Donna Haraways Text. Und das ist auch der Theorie-Sound, der auch kritisiert worden ist. Man sagt, es sei unlesbar, das finde ich nicht. Also ich finde, das kann man eigentlich ganz gut lesen, auch wenn sie die Tendenz zu dem einen oder anderen Exkurs hat, den man vielleicht nicht gebraucht hätte. Erstmal einige Erläuterungen zu diesem Passus, der vielleicht für Sie ein bisschen rätselhaft ist oder zumindest die eine oder andere Frage aufwirft und auch zur Grundausrichtung des Textes. Wenn also Haraway sagt, dass Cyborgs unsere Ontologie sind, dann heißt das erstmal, dass sie unser Wesen sind, also unsere Existenz und dass sie als solche unsere Existenz und unser Wesen beschreiben. Das ist die Überzeugung von Haraway. Wir sind also als menschliche Wesen Cyborgs, weil sie, so könnte man dann weiter ausführen, im Zuge der gesellschaftlichen, also der kulturellen, industriellen oder politischen und so weiter Entwicklung unsere Natur, unser Wesen radikal verändert hat und uns am Ende in der Mitte des oder im späten 20. Jahrhunderts eine neue Existenzform beschert hat, die der Cyborgs. Wir können also, wenn wir unsere Existenz in der Gegenwart angemessen beschreiben wollen, nicht mehr auf klassische Dualismen zurückgreifen, würde Haraway argumentieren, und darauf komme ich dann später nochmal zurück, sondern tun gerade gut daran, die Transgression, die Kombination, die Verschränkung, die Hybridisierung und so weiter unterschiedlicher, im Übrigen auch vermeintlich entgegengesetzter Bereiche zu betonen. Unser Alltag, sagt sie, ist bereits geprägt, genau durch solche Verschränkungen, Überlappungen, Interferenzen und so weiter. Wenn Sie beispielsweise an das Digitale, an die große Welt des Digitalen denken, an Prothesen, also ganz konkret, im Übrigen praktisch, die finden Sie im Körper, also denken Sie an Herzschrittmacher oder an ihm, wenn Sie an Arme oder Beine denken, von Kriegsversehrten oder Unfallopfern und so weiter. Aber auch, wenn Sie an unsere Sinne denken. Das heißt, die verschiedenen Formen von Sinnen, die mittels Prothesen, nämlich Technik, ihre Rezeptionsmöglichkeiten erweitert haben. Wir sind also in unserem Alltag bereits zu so etwas wie montierten Menschen geworden. Und das ist im Übrigen, verzeihen Sie die Schleichwerbung, ein Buch von mir, was ich vor ein paar Jahren mal geschrieben habe. Und das geht aber um die 20er und 30er Jahre, also um die Avantgarden. Aber auch der Titel einer Ausstellung im Folkwang Museum in Essen. Und darauf wollte ich Sie hinweisen, weil diese Ausstellung nämlich den Brückenschlag unternimmt von den Avantgarden der 10er, 20er und 30er Jahre bis hinein in die Gegenwart. Und da auch die Cyborgs dann eine gewisse Rolle spielen. Bei beiden, bei beiden geht es um die Konstruktion eines neuen, eines technischen Menschen als Utopie. Also das war eine Vision, die ganz positiv besetzt war. Und das ist letztlich das auch, was Haraway vorschwebt. Man kann es ganz knapp vielleicht nochmal festhalten. Unser Denken und unsere Fortbewegung, unsere Wahrnehmung und unsere Kommunikation sind bereits durch und durch Technik bestimmt. Und dadurch hat sich eben nicht nur unser Habitus, sondern eben auch unser Wesen verändert. Das ist die These von Donna Haraway, warum wir eben Cyborg sind. Ich gehe nochmal zurück oder greife nochmal die Vorlesung über Jean-François Lyotard auf, also La Condition Postmoderne, weil auch Donna Haraway ganz dezidiert immer von einer postmodernen Welt spricht und auch wie Lyotard im Übrigen die Bedeutung Informationstechnologie unterstreicht. Also das heißt, Lyotard hatte ja, Sie erinnern sich, ein paar Jahre zuvor, also das ist von 79 der Text, dieser ist von 83, diesen Bereich der Informationstechnologie also als denjenigen identifiziert, der eben für den Übergang der Moderne in die Postmoderne maßgeblich verantwortlich war. Und Gleiches gilt auch im Übrigen für Donna Haraway. Bei ihr klingt das so ein bisschen spleeniger oder verrückter. Im O-Ton, ich lese Ihnen vor, wir leben im Übergang von einer organischen Industriegesellschaft in ein polymorphes Informationssystem. Das meint aber letztlich auch nichts anderes als eben den Übergang von einer industriellen in eine postindustrielle oder in eine Informationsgesellschaft, von der Moderne in die Postmoderne, von den großen Erzählungen hin zu den kleinen lokalen Sprachspielen. Auch das unterstreicht Haraway. Bei ihr ist aber die politische Agenda eine andere und dementsprechend auch bestimmte Akzentsetzungen, die sie umkämpft. Die gibt es bei, also Lyotard, da ist noch relativ implizit, aber bei Haraway dann ganz explizit. Also es ist auch ein militanter Text und als solcher soll er auch gelesen werden. Darauf komme ich dann später nochmal zurück. Bei dem Zitat, was ich Ihnen eben vorgelesen habe, geht es ja auch, und da spricht sie ja explizit von einem Grenzkrieg, also genauer gesagt von umkämpften Territorien in einem Grenzkrieg. Und diese umkämpften Territorien werden dann auch präzise benannt: Produktion, Reproduktion und Imagination. Das sind die drei Bereiche. Also das heißt, die hybride Natur des Cyborgs zwischen Mensch und Maschine ist also eine Kampfzone, bei der es um drei wichtige gesellschaftliche Operationen geht, nämlich Produktion meint industrielle Produktion, aber eben auch die Produktion von Körpern und Identitäten. Auch das spielt für die Produktion eine große Rolle. Reproduktion meint natürlich erstmal mediale Reproduktion, aber auch sexuelle Reproduktion im Sinne von Fortpflanzung oder maschineller Produktion, wenn Sie so wollen. Und Imagination schließt gesellschaftliche Visionen aller Art ein. Also aus Arbeit wird Robotik, sagt sie, aus Sex wird Genetik, aus Geist wird dann künstliche Intelligenz. Und das sind die drei großen Shifts, die die Gegenwart bestimmen. Und alle drei finden dann im Cyborg ihre Materialisation, ihr Emblem. In den Cyborgs wird nun, so könnte man die Analyse zuspitzen, nicht nur unsere Natur, sondern auch zur gleichen Zeit die Natur der Gesellschaft erkennbar. Also das heißt, die Cyborgs sind sowas Ähnliches wie erstmal gesellschaftlich-technologische Produkte, weil es sie faktisch gibt oder weil man sie auch sehen kann. Aber dann zur gleichen Zeit die Verfahren der Produktion, Reproduktion und Imagination unserer Gesellschaft offenlegen. Also sie sind Marker, an denen, so könnte man sagen, wir den Pegelstand der Visionen, aber auch Realitäten einer Gesellschaft ablesen können. In Cyborgs träumt die Gesellschaft von sich selbst und produziert dann ihre eigenen Träume in Gestalt von Literatur und Technik, und wir tun es dann eben mit ihr. Literatur und Technik meine ich an der Stelle ganz ernst, weil es geht, Cyborgs sind Motive, Elemente aus der Science Fiction, und Donna Haraway geht auch im Übrigen auf Science Fiction Texte ein, also die wirklich utopischer Natur sind oder auch dystopischer Natur sind und zur gleichen Zeit eben auch als technische Produkte. Beides ist gleichermaßen relevant. So, ich habe hier nochmal den Passus, und an einer Stelle werden Sie vielleicht zusammengezuckt haben, weil es so eine komische Formulierung war oder die Ihnen vielleicht ein bisschen spanisch vorkam. An einer Stelle ist nämlich von die Cyborg die Rede. Was soll denn die Cyborg heißen? Weil der ist doch eindeutig der Cyborg. Ich zitiere nochmal: Die Cyborg ist ein verdichtetes Bild unserer imaginären und materiellen Realität, den beiden miteinander verbundenen Zentren, die jede Möglichkeit historischer Transformation bestimmen. Die Cyborg. In der deutschen Übersetzung findet sich eine Fußnote, die verdeutlicht, worum es geht. Cyborg werde als Begriff, heißt es dort, in doppelter Weise verwendet und bezeichnet eben zum einen eine technologisch-organische Objekte, an die Sie vermutlich denken. Denken Sie an den Terminator, ein, wie Sie sehen werden, nachgerade philosophischer Film mit Schwarzenegger. Ich komme später noch drauf zurück. Zum anderen aber, ich zitiere, die in einer postmodernen Welt lebenden Menschen und fungiert als oppositionelle feministische Erzählfigur. Und das ist die zweite Verwendung. Also die Cyborg ist eine Art von feministischer Kampfbegriff, der eine politische Zielsetzung auf den Punkt und im Übrigen auch auf das Konzept bringt. Im Klartext Donna Haraway: Cyborgs sind Geschöpfe aus einer Post-Gender-Welt. Das heißt, sie lassen die Unterscheidung von Sex und von Gender gleichermaßen hinter sich, und damit geht Haraway, wenn Sie so wollen, noch einen Schritt weiter als Judith Butler. Aktuelle Politik, jede Form von aktueller Politik hat sich dann, sagt sie, in dieser Kampfzone zu verorten, weil es genau um diese Spannung zwischen Imagination und Realität geht. Und das bestimmt die Existenz des Cyborgs und somit eben unsere Gesellschaft, unsere Vorstellung, unser Wesen. Dementsprechend wird dadurch der Wirkungs- und Möglichkeitsbereich historischer Transformationen eben festgelegt, im Klartext. Damit wissen wir, welche Möglichkeiten, politische Möglichkeiten es überhaupt gibt. Wenn wir also etwas an uns und an unserer Gesellschaft ändern wollen, dann sollten wir uns auf Cyborgs konzentrieren. Das ist die Botschaft. Hinter diesen Stand können wir nicht zurück. Also wir können nicht so tun, Als wollten wir wieder zurück ins 19. Jahrhundert in alte Rollenmuster oder so etwas. Das wird nicht funktionieren. Und das ist das, was Donna Haraway uns sagen will. Ich gebe ihr nochmal das Wort. Ich zitiere: Ich plädiere davor, die Cyborg, ein weiteres Mal, ich plädiere dafür, die Cyborg als eine Fiktion anzusehen, an der sich die Beschaffenheit unserer heutigen gesellschaftlichen und körperlichen Realität ablesen lässt. Sie sollte aber auch als eine imaginäre Ressource betrachtet werden, die uns einträgliche Verbindungen eröffnen kann. Also das ist gemeint. Soweit also eine erste Annäherung an den Text. Nun erstmal zu einer zweiten, distanzierteren, weil es mir auch ein weiteres Mal ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte ankommt. Das ist häufig bei den Texten, finde ich, wichtig, dass man sich damit beschäftigt, weil man dann besser verstehen kann, wie auch die Texte inhaltlich konfiguriert sind. Bevor ich dann in einem dritten Schritt dann in Medias Res gehe und Ihnen versuche Ihnen die Natur der Cyborgs, ihr Wesen, also auch unseres Wesen, genauer vorzustellen. Erstmal die Publikationsgeschichte, die habe ich Ihnen hier kurz aufgelistet. Also ist der Text erschienen also 1983 als Aufforderung, als Beitrag und in der Zeitschrift Socialist Review. Und da kam es darauf an, einen sozialistischen Feminismus, Texte, Manifeste oder programmatische Texte über einen sozialistischen Feminismus zu schreiben. Im Kontext der Reagan-Ära, also der Ära von Ronald Reagan. Er wurde dann, wie Sie sehen, mehrfach überarbeitet und erschien in verschiedenen Varianten, auch umgearbeiteten, ergänzten Varianten in unterschiedlichen Publikationen dann von Donna Haraway wieder. Das ist im Übrigen Donna Haraway, darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Sehr bemerkenswerte Frau, die auch eine Ausstellung ist, glaube ich, aus Wien, wo sie mal eine Ausstellung kuratiert hat. Publikationsgeschichte. Sie sehen erstmal, und das ist wichtig, dass der Text als dezidierte politische Kampfschrift in Zeiten der politisch reaktionären Reagan-Ära publiziert wurde, in der es eben damals um die politische Linke in den Vereinigten Staaten nicht gut stand. Das ist im Übrigen auch heute bedauerlicherweise bei den ungleich reaktionäreren Trump-Zeiten auch nicht radikal anders. Damals war aber auch Haraways Manifest selbst für den militanten Kontext, in dem er erschien, und darauf geht sie im Übrigen auch selber ein, in der einen oder anderen Passage, und plädiert für einen ironischeren und gelasseneren Zugang. Damals war das aber zu provokativ, und wurde deshalb mehrfach überarbeitet, umgeschrieben und ergänzt und vor allen Dingen durch sehr viele Fußnoten, und Literaturhinweise und wurde so allmählich zu einem akademischen Text, der heute ohne jede Frage zum Kanon der Medientheorie und auch der Gender Studies gehört. Und dementsprechend haben wir gleich zwei große Bereiche, die wichtig sind. Und lesen Sie ihn, wenn Sie ihn noch nicht gelesen haben sollten. Ist auch gar nicht lang, 30 Seiten oder so. Oder 35 Seiten, je nach. Manchmal ist er auch ein bisschen länger, dann liegt es aber nur daran, dass er sehr wolkig gesetzt ist. Ist ein aufregend wilder Text, finde ich. Ironischer Text auch im Übrigen, den Haraway vorgelegt hat, mit einer ganz klaren politischen Agenda, die im Übrigen zu Beginn ausgeflaggt wird. Ich zitiere Haraway, sehen Sie hier auch, Zitat: Dieser Essay versucht einen ironischen politischen Mythos zu entwickeln, der Feminismus, Sozialismus und Materialismus die Treue hält. Also das ist das Programm. Es geht also um Feminismus, es geht um linke Politik und es geht um Mythos. Was haben also aber Feminismus und Mythos mit Cyborgs zu tun? Das ist die zentrale Frage. Also bei Mythen fallen natürlich irgendwie Science-Fiction-Filme ein. Star Wars ist ein Film, der besteht eigentlich fast ausschließlich aus Mythen oder auch Romane und so weiter. Das wird immerhin auch von Donna Haraway angeführt, aber feministische Politik und Cyborgs. Cyborgs sind ja erstmal auf den ersten Blick so weit wie nur irgend möglich entfernt von den Zielen des Feminismus und im Übrigen auch der linken Theorie und Praxis. Also ich habe eben noch nie, kann mich zumindest nicht erinnern, an eine Politikerin der Linken oder auch der linken SPD ein Loblied auf Cyborgs anstimmen hören. Und gleiches gilt im Übrigen auch für die Emma und feministische Debatten. Dort tauchen Cyborgs eigentlich selten auf. Cyborgs gehören eher gendermäßig in den Bereich der Science Fiction und das ist in der Regel die Ära der Männer. Was zeichnet also Cyborgs aus? dass sie zum Gegenstand eines linken feministischen Manifests werden können? Das wäre die Frage, die ich jetzt zu beantworten suche. Und erstmal vier Anmerkungen, bevor ich dann ins Detail gehe und das Wesen der Cyborgs genauer anschaue. Erstens sollten wir den Begriff des Manifests ernst nehmen. Heißt ja Cyborg, ist ja Manifesto for Cyborgs. Manifeste sind, wie Sie alle wissen, eine Publikationsform, die Programme publik zu machen sucht und auf ein Publikum zielt, das sie dann auch umsetzt und zwar in die Tat umsetzt. Also Manifeste formulieren meist kurz und knapp, knackig und konzise, weltanschauliche Programme. Das ist ihre Aufgabe. Diese können ästhetischer Natur sein, aber auch politischer, gesellschaftlicher oder theoretischer. Oder eben eine Kombination von verschiedenen Sachen. Häufig sind sie das. Denken Sie an das kommunistische Manifest oder an das surrealistische Manifest, das dadaistische, das futuristische Manifest. Im Übrigen gab es in allen drei Gruppen Dadaismus, Surrealismus und Futurismus einen Haufen von denen. Oder an Manifeste diverser Kunstbewegungen und so weiter. Wir haben es also kurz gesagt mit einer Kampfschrift zu tun. Und dementsprechend folgt sie auch einer besonderen Diktion. Zweitens sollten wir die politische Agenda, die ja auch klar ausgewiesen ist, ernst nehmen, weil Donna Haraway ganz explizit sagt, dass es hier um Feminismus und um linke, sprich sozialistische Politik geht. Cyborgs sind in diesem Sinne also die Vision einer gesellschaftlichen Revolution, bei der die Gesellschaft in ihrer Natur und auch wir in der unsrigen verändert, neu gestaltet und neu ausgerichtet werden soll. Das ist die Idee, die Donna Haraway hat. Also die Cyborgs sind, oder der Cyborg, die Cyborg, ist der Ort einer gesellschaftlich-politischen Kampfzone, bei der eben die Grenzen und Übergänge von Natur und Kultur, Individuum und Gesellschaft, Mensch und Tier, Mensch und Maschine, Mann und Frau, neu verhandelt werden. Also das ist das, worauf es hier ankommt. Drittens sollten wir auch die hybride Natur von Cyborgs ernst nehmen, weil sie eben sich durch ein hybrides Wesen auszeichnen und klassische Grenzziehungen überschreiten. Das ist ihr Wesen, dadurch zeichnen sie sich aus. Und gerade diese Überschreitung, diese Transgression von klassischen Binarismen, von Oppositionspaaren, ist das, was Cyborgs ausmacht und was Haraway an ihnen auch so faszinierend findet. Und so faszinierend findet, dass sie aus ihnen, aus diesen Zwitterwesen, die Cyborgs eben sind, ein Emblem einer gesellschaftlichen Revolution macht. In den Cyborgs ist also das bereits umgesetzt, was uns noch bevorsteht. Also wir sehen hier bereits einen künftigen Zustand einer Gesellschaft, die sich hier bereits, die sich hier bereits andeutet, aber noch auf ihre Umsetzung wartet. Und das ist im Übrigen auch gar nicht apokalyptisch oder gar postapokalyptisch gemeint. Ganz im Gegenteil, Cyborgs sind Verkörperungen einer gesellschaftlichen Utopie. Viertens und letztens, und das scheint jetzt allem zu widersprechen, aber Haraway macht das nochmal ganz deutlich, unterstreicht es mehrfach in dem Text im Übrigen. Viertens und letztens sollten wir den ironischen Gestus des Textes ernst nehmen, den Haraway, wie gesagt, explizit betont, ganz am Anfang. Sie sagt, ich schreibe einen ironischen Text und dann mehrfach im Text nochmal darauf zurückkommt, um zu sagen, das ist, denken Sie immer an die Ironie. Ironie, das kennen Sie durch die Tradition, wenn Sie an die romantische Ironie denken. Die Ironie ist durch die Tradition etwas überdeterminierte, könnte man sagen, Form der Rede. Die es gestattet, immer etwas zu sagen und zugleich nicht zu sagen. Also gewissermaßen doppelte Böden einzuziehen, wenn Sie so wollen. Bei Haraway klingt das dann so: Ironie handelt von Widersprüchen, die sich nicht einmal dialektisch in ein größeres Ganzes, auflösen lassen und von der Spannung, unvereinbare Dinge beieinander zu halten, weil beide oder alle notwendig und wahr sind. Ironie handelt von Humor und ernsthaftem Spiel. Auch das klingt so ein bisschen theoretisch verklausuliert. Man kann es auch anders formulieren. Haraway begreift ihr Manifest, ihr Cyborg-Manifest, dezidiert als postmodernes Manifest, weil sie eben nicht länger, um nochmal Lyotard aufzunehmen, der Metaerzählung, der Dialektik des Wissens anhängt, die eben alle Widersprüche zu vereinen sucht, systematisch zu vereinen sucht, sondern sie setzt auf Pluralität und Differenz. Ironie. Postmoderne gehören sowieso immer zusammen, wenn Sie auch an postmoderne Architektur denken, an Stirlings neue Staatsgalerie. Dort gibt es eine ganze Reihe von ironischen Elementen und das gilt für sehr viele postmoderne Texte, die permanent auch mit Ironie arbeiten. Also ich sollte gleichwohl, nachdem ich jetzt so diesen kleinen Exkurs gemacht habe über Ironie, aber das ist ein wichtiger, ganz wichtiger Punkt, ich sollte vielleicht noch einmal ganz explizit fragen, heißt das demnach, dass sie, wenn sie ironisch spricht, dass sie es nicht ernst meint? Keineswegs. Das ist damit gar nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, Ironie ist auch oder kann auch sein ein Mittel, ein rhetorisches Mittel des Kampfes. Und das setzt sie ganz bewusst hier ein. Haraway war, auch das werden wir sehen, keine Cyborg-Aktivistin, also die ihren Körper technisch oder technologisch umgestaltet hat, wie das andere tun, sondern sie ist Theoretikerin. Auf die andere, auf echte Cyborgs komme ich später noch zurück. Bei Haraway sind Cyborgs hingegen Verkörperung einer politischen Haltung und sind als solche auch ernst zu nehmen. Ich habe hier nochmal das nächste Zitat. Die Cyborg nochmal ist eine überzeugte Anhängerin von Partialität, Ironie, Intimität und Perversität. Sie ist oppositionell, utopisch und ohne jede Unschuld. Ende des Zitats. Die und der Cyborg ist also, Sie sehen, ist ein durch und durch postmodernes Wesen, ja eigentlich so etwas wie das Wesen der Postmoderne. So, ich trinke einen Schluck Wasser. Zur Natur des Cyborgs, zu ihrem Wesen, das zur gleichen Zeit, Sie erinnern sich, unser Wesen ist, unsere Ontologie ist, und sie definiert die Cyborgs so und mit ihnen den politischen Kampf, den sie führen. Ich zitiere: Cyborgs sind kybernetische Organismen, Hybride aus Maschine und Organismus, ebenso Geschöpfe der gesellschaftlichen Wirklichkeit wie der Fiktion. Gesellschaftliche Wirklichkeit, das heißt gelebte soziale Beziehung, ist unser wichtigstes politisches Konstrukt, eine weltverändernde Fiktion. Die internationalen Frauenbewegungen haben in Anführungszeichen die Erfahrung der Frauen, Anführungszeichen Ende, dieses zentrale kollektive Objekt nicht nur konstruiert, sie haben sie auch entdeckt und entschleiert. Diese Erfahrung ist eine Fiktion und eine Tatsache von entscheidender politischer Bedeutung. Befreiung basiert auf der Konstruktion eines Bewusstseins, das als fantasievolles Erkennen der Unterdrückung neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Die Cyborg als imaginäre Figur und als gelebte Erfahrung verändert, was am Ende des 20. Jahrhunderts als Erfahrung der Frauen zu betrachten ist. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod, aber die Grenze, die gesellschaftliche Realität von Science-Fiction trennt, ist eine optische Täuschung. Ende des Zitats. Auch hier trete ich nochmal etwas zurück, um die Pointe der Argumentation zu verdeutlichen. Man kann, Sie erinnern sich, den Übergang von der Moderne in die Postmoderne, wenn Sie an Lyotard denken, nicht nur als Verlust der Glaubwürdigkeit von Metaerzählungen begreifen, sondern auch als Auflösung der sie leitenden Opposition. Wenn man also die Theoriegeschichte der letzten 50 Jahre anschaut, dann geht es vor allem in den wichtigsten Bereichen, in den Gender Studies, den Cultural Studies, den Postcolonial Studies, aber auch in der Dekonstruktion, im Poststrukturalismus und so weiter, um ein Denken jenseits von Binarismen, die bis dahin oder jenseits derjenigen Binarismen, die bis dahin die Ordnung der Dinge geprägt haben. Postmoderne Theorie begreift sich und versteht sich als ein neues, als ein anderes Denken. Auch dafür ist eben die oder der Cyborg eine Chiffre für ein anderes Denken jenseits der leitenden Oppositionen, die unser Denken und unsere Vorstellung, unser Begehren, unsere Imagination, unsere politischen Visionen und so weiter geprägt haben. Auch dafür ist eben für diese Transgression, diese ganze Transgression artikuliert sich oder findet im Cyborg seinen Ausdruck. Haraway beschreibt das daher so wie Lyotard eben die Metaerzählung. Es klingt, ist das gleiche Argument. Die Dichotomien. Mal nach. Ne, ich habe es nicht. Mit den Beispielen. Die Dichotomien von Geist und Körper, Tier und Mensch, Organismus und Maschine, öffentlich und privat, Natur und Kultur, Männer und Frauen, primitiv und zivilisiert sind seit langem ideologisch ausgehöhlt. Und die Liste, die sie dann liefert, ist, die sehen Sie jetzt hier vor Ihnen. Die habe ich nicht übersetzt, sondern in der englischen Fassung belassen. Auf der einen Seite sind wir auf der Seite des Organismus, also die alte Ordnung der Dinge, und auf der anderen Seite auf der Seite des Informationszeitalters. Sie nennt das Organics of Domination und Informatics of Domination. Die eine Spalte steht also für die or überkommene organische Ordnung, die andere für unsere heutige informatistische, wie es heißt, für die der Cyborgs. Wie Sie zugleich sehen, bedeutet das aber nicht, dass mit einem Mal alles gut wird. Es ist nicht so, dass auf der linken Seite ist alles schwarz und auf der anderen Seite ist alles weiß. Auf der linken Seite ist alles dunkel und verwerflich und auf der anderen Seite eine Erlösung. Nein, so ist es nicht. Es geht nicht darum, auf der einen Seite ein Übel zu identifizieren, auf der anderen Seite eine Liste von Errungenschaften, sondern es geht eher darum, eine Transformation zu beschreiben, die ihrerseits wiederum neue Probleme und Fragen aufwirft. Das ist Politik. Und das ist auch die Politik des Cyborgs, um die es Donna Haraway geht. Wir haben es, das sagt sie ganz ausdrücklich, mit unheimlichen neuen Netzwerken zu tun, die zwar die alten, wie sie es nennt, bequemen Hierarchien der Unterdrückung abgelöst haben, aber zur gleichen Zeit auch neue Formen der Macht produziert haben. Und was sie macht, ist nun ein Manifest zu schreiben über Cyborgs, um dieses Szenario einer globalen gesellschaftlichen Umwälzung zu analysieren, auch politisch zu analysieren und zur gleichen Zeit zu überlegen, welche neue Formen des Denkens und Handelns geboten sind. Also ihr Manifest ist so etwas wie der Versuch, eine Antwort auf diese Transformation zu reagieren. Wir könnten also, was jetzt hier funktionieren, also bei diesen beiden Spalten wäre, könnte man auch moderne und postmoderne drüber schreiben. Das käme der Sache durchaus nahe. Ähnlich wie bei Lyotard skizziert auch Haraway eben den Umbruch oder Zusammenbruch bestehender Ordnung. Bei Lyotard waren es 3-Meter-Erzählungen. Sie erinnern sich, bei Donna Haraway Grenzziehungen, die überschritten wurden, und ich habe sie Ihnen mal aufgelistet. Die erste ist die zwischen Mensch und Tier. Diese drei Grenzziehungen, die sie aufführt, sind sogar relativ originell. Ich hätte jetzt irgendwie andere genommen, aber sei es drum. Sie hat diese drei, erste zwischen Mensch und Tier, da können Sie an den Darwinismus denken, klar, aber auch um die, und das macht Haraway, um die Anerkennung der Tiere als Wesen mit einer eigenen Intelligenz, die eben schützenswert sind. Ich zitiere: Viele Strömungen feministischer Kultur betonen das Vergnügen an der Verbundenheit von Menschen mit anderen lebenden Kreaturen. Und damit ist ein großes Feld aufgerufen, nämlich das der Tierethik. Und dem hat sie sich im Übrigen auch gewidmet und hat auch ein eigenes Buch dazu vorgelegt. Es gibt auch ziemlich viele Fotos von ihr mit Hunden. Offenbar scheint sie eine Hundeliebhaberin zu sein. Dazu kann ich Ihnen aber nichts sagen. Die zweite Unterscheidung, ich zitiere direkt Haraway, die zweite Unterscheidung, die durchlässig geworden ist, ist die zwischen Tier, Mensch, Organismus und Maschine. Das ist die naheliegendere, also Organismus, Maschine. Aufgegeben wurde also die harte Trennung zwischen natürlich und künstlich, Körper und Geist, selbstgelenkter und außengesteuerter Entwicklung, weil Maschinen plötzlich lebendig erscheinen, wir Menschen dabei mitunter, wie sie sagt, beängstigend träge. In Zeiten von Corona natürlich sowieso, da ist man richtig beängstigend träge. Und nur die Maschinen führen uns in die Welt hinaus. Die dritte Differenz, die eben deren Transgression, also unser Zeitalter, prägt. Unser Zeitalter fasse ich jetzt mal relativ weit. Der Text ist ja von 83, aber gleichwohl ist, glaube ich, die diagnostische Qualität immer noch zutreffend. Die Anzahl von Cyborgs nimmt ja eher zu als ab. Also die dritte Differenz ist die Grenze zwischen physikalischem und nicht physikalischem. Damit meint sie Quantenphysik, aber auch die neuen Möglichkeiten der Programmierung von Chips, Mikrochips und Computern, die zu einer neuen Schöpfung werden. Ich zitiere: Die moderne und dann immer kleiner werdende Maschinerie ist ein respektloser, göttlicher Emporkömmling, der die Allgegenwart und Spiritualität des göttlichen Vaters nachäfft. Ende des Zitats. Was ist also die Conclusio dieser Bestandsaufnahme? Cyborgs als Embleme des neuen postmodernen, postindustriellen Zeitalters begreift und zur gleichen Zeit als unser Wesen. Ich zitiere nochmal Donna Haraway. Ein Cyborg-Mythos handelt von überschrittenen Grenzen, machtvollen Verschmelzungen und gefährlichen Möglichkeiten, die fortschrittliche Menschen als einen Teil notwendiger politischer Arbeit erkunden sollten. Cyborgs sind also durch und durch in jeder Hinsicht ambivalente Wesen. Sie stehen für die Bedrohung eines Regimes der Kontrolle. Denken Sie an Star Wars. Also Cyborgs sind nicht per se sympathisch. Nein, ganz im Gegenteil. Sie machen Angst. Sie stehen auch für eine technische Apokalypse, für alles Mögliche, aber eben auch für, wie sie sagt, neue gelebte soziale und körperliche Wirklichkeiten, also für neue Existenzformen. Sie sind also Fluch und Segen zugleich und das macht ihre Ambivalenz aus und ihre Faszination aus, auch für Haraway. Sie machen zur gleichen Zeit, und das unterstreicht sie mehrfach in ihrem Text, legitimatorische Erzählungen des Ursprungs und der Natur, der Unschuld und der selbstgewissen Identität obsolet. Davon kann man, die haben wie bei Lyotard ihre Glaubwürdigkeit verloren. Man kann nicht mehr von Ursprung oder von Natur sprechen, wenn Cyborgs die neue Natur der Gesellschaft und des Menschen sind. Ein letztes Mal noch ein letztes Donna Haraway-Zitat. Die Cyborg ist eine Art zerlegtes und neu zusammengesetztes postmodernes und kollektives individuelles Selbst. Es ist das Selbst, das Feministinnen kodieren müssen. Das ist auch nochmal eine entscheidende Pointe. Das heißt, es kommt darauf an, die Cyborgs als Kampfzone zu begreifen. Und Kodierung bedeutet, dieser Kampfzone eine neue Ordnung zu geben. Und deshalb sollten wir Cyborgs jene Aufmerksamkeit zukommen lassen, die ihnen auch gebührt. So. So viel zum Text, zum Teil 2 meiner Vorlesung. Und es gibt noch einen dritten Teil. Beim dritten Teil geht es um real existierende Cyborgs. Das sind, jetzt geht es um Arnold Schwarzenegger. Oder genauer gesagt, um die Terminator-Filme. Ich habe die Terminator-Filme als Beispiele gewählt, weil dort Cyborgs die Hauptrolle spielen. Arnold Schwarzenegger ist dort ein Cyborg. Ich hoffe, Sie kennen diese Filme. Ansonsten unbedingt anschauen. Terminator 2 ist der beste. Der letzte ist Mist. Den können Sie sich sparen. Ich habe die Beispiele deshalb auch ausgewählt, weil es gerade dieses Phänomen von Kodierung, was Donna Haraway so betont, hier zentral ist. Weil gewissermaßen die Terminator-Filme, und die stehen Pars pro Toto für weite Teile des Hollywood-Kinos, so eine Art von doppelte Bewegung, durch eine Art von doppelter Bewegung gekennzeichnet sind. Man könnte es auch doppelte Kodierung nennen. Das ist genau die Frage, auf die es hier ankommt. Also das heißt, auf der einen Seite loten sie etwas aus, eine Utopie, und auf der anderen Seite versuchen sie, diese Utopie einer anderen Existenzform zur gleichen Zeit wieder zu konterkarieren und eben diese Existenzform zu kodieren. Das ist die Pointe, auf die ich hinaus will. Also wofür steht beziehungsweise der oder die Cyborg? Das ist die leitende Frage und das ist auch die leitende Frage für die Terminator-Filme. Der Cyborg steht erstmal für eine neue Gesellschaft, unbestreitbar, für eine neue Gesellschaft, für eine neue gesellschaftliche Natur. Der Terminator kommt dementsprechend aus der Zukunft ja zurückgereist in die Gegenwart, aus einer im Übrigen postapokalyptischen Weltordnung zurück in die Gegenwart in der Hoffnung, dass man diese Postapokalypse noch aufhalten wird. Dementsprechend wird auch ein neuer Mythos erzählt. Da sind wir wieder direkt im Bereich dessen, was wer auch sagt. Und ein Mythos mit all dem, was dazugehört, mit Untergang und Katastrophe, mit Rettung und Erlösung. Also all das spielt hier bei dem Terminator eine Rolle. Gleichzeitig, und das ist die zweite Wolte, gleichzeitig bemüht aber auch das amerikanische Kino alte Mythen, da die Terminator-Filme wie viele andere Filme des Action-Kinos, auch des Science-Fiction-Kinos, erstmal nichts anderes sind als eine Legitimation der bürgerlichen Familie. Das kommt vielleicht Ihnen ein bisschen komisch vor, aber da geht es bei ganz vielen Filmen, wenn Sie genauer hinschauen, überlebt am Ende immer eine Familie, oder eine Familie findet wieder zueinander, die vorher getrennt waren und so weiter. Und das ist die Pointe, dass am Ende die Welt gerettet werden muss, damit die eigene Familie gerettet werden kann, oder genauer gesagt, die eigene Familie, das ist die Conditio sine qua non, damit die Welt gerettet werden kann. Also, anders formuliert, die Filme sind progressiv wie regressiv zugleich. Sie loten auf der einen Seite eine neue Ordnung der Wirklichkeit mitsamt ihren neuen Konstellationen, Identitätsentwürfen und so weiter aus, die auch eben Haraway beschreibt, um dann in einem zweiten Schritt wieder in alte Muster zurück zu fallen. Dementsprechend erzählen diese Filme, auch die Terminator-Filme, immer zwei Geschichten und zwei Mythen zugleich. Und das ist das, was man als Kodierung bezeichnen kann. Ganz allgemein gesprochen, ich habe Ihnen noch ein weiteres schönes Bild mitgebracht, Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren. Allgemein gesprochen erzählt das Actionkino Geschichten aus der Zeit oder aus der Zeit vor und nach der Apokalypse. Das ist das große Thema. Ein apokalyptischer Blickwinkel ist für sehr viele Produktionen aus dieser Zeit absolut konstitutiv. Da geht es auch um Fragen der Medien, die da eine große Rolle spielen, der Überwachung und aber auch der Technologie, die die Welt neu gestaltet hat. Es geht also um Geschichten vor dem Ende der Geschichte, das im Übrigen ja auch in der Postmoderne oft zitiert wird oder konstatiert wird. Das läuft dort unter dem Stichwort der Postistoire. Es geht also um Filme, die Geschichten, mythische Geschichten erzählen, wo es um das Schicksal geht, Geschichte verloren zu haben und zur gleichen Zeit sie dann wieder neu zu begründen. Das ist das große Szenario, was Action-Kino so aufreißt. Ich resümiere nochmal, weil Sie das vielleicht, weil ihr wahrscheinlich weil es sein kann, dass Sie den Film schon vor vielen Jahren gesehen haben. Vielleicht auch noch nie gesehen haben, ich weiß es nicht. Ich resümiere mal ganz knapp den Plot. Im 21. Jahrhundert, im postapokalyptischen Zeitalter des Kampfes der Menschen gegen die Maschinen, also in der Zukunft, erblickt in den Unterlagen Johns, das ist der Anführer der Menschheit, einer der jungen Widerstandskämpfer, der im Übrigen John wie ein Sohn zugetan ist, das vergilbte Foto einer Frau und verliebt sich sogleich in sie. Von John, dem Widerstandskämpfer, wird er nun beauftragt, zurück in die Vergangenheit zu reisen, um diese Frau vor der tödlichen Bedrohung durch eine Menschmaschine, nämlich den Terminator, zu schützen, der gleichwohl auch in die Vergangenheit dann zurückgeschickt wird. Und der eine versucht, die Frau zu retten, der andere versucht, sie umzubringen. Das ist Terminator 1. Dies gelingt dann im Übrigen auch mehr oder weniger vollkommen, da er nach zahlreichen Kämpfen den Terminator am Ende zwar terminieren kann, dabei selber bedauerlicherweise aber auch in den Stahl beißt. Allerdings hat er das Kunststück fertiggebracht, aus der Zukunft kommend diese zu verändern. Das ist die Zeitschleife, um die es hier geht. Und dabei zur gleichen Zeit, und das ist eine ziemlich drollige Familiengeschichte, seinen eigenen väterlichen Beschützerfreund John zu zeugen, indem er mit dem seine imaginäre Mutter am Ende des Films dann eben schwanger ist. Das ist die ganze Geschichte. Also eine Familiengeschichte und eine Erlösungsgeschichte, die ziemlich drollig konstruiert ist. Hinter der Fassade des Films, die dann auch ausgereizt wird mit Verfolgungsjagden und allem, was dazugehört ist, verbirgt sich dann aber auch eine Reflexion über die Bedingungen der Möglichkeit der Rettung der menschlichen Kultur. Das ist das große Thema. Die Apokalypse ist eben nicht nur Hintergrund des Geschehens, sondern Horizont, vor dem sich alles Geschehen abzeichnet. Und die apokalyptische Bedrohung rückt dann auch die einfach komplizierte Familiengeschichte ins rechte Licht. Was nämlich mit der Familie Johns gerettet werden soll, ist die Menschheitsfamilie im Allgemeinen. Also das ist die Assoziation, die hergestellt werden soll, wenn ich meine Familie, und in dem Fall ist es sogar so, wenn ich diese Familie rette, rette ich zur gleichen Zeit die ganze Menschheitsfamilie. In Terminator 1 kommt also die Rettung aus der Zukunft von einem Widerstandskämpfer, der erst nach der Vernichtung der Menschen durch die Maschinen geboren wurde und von der Vergangenheit auch nur über mythische Erzählungen weiß. Also nach wie vor sind wir auch hier im Bereich des Mythischen. Und jetzt stiftet er selber einen Mythos, der dann eben nach Fortsetzung verlangt und dann kommen die ganzen anderen Terminator-Filme und dann insbesondere Terminator 2. Es wird natürlich künftig, also sprich in den anderen Folgen, schwer sein, einen neuen idealen Vater zu finden, wie das bei Terminator 1 der Fall war, weil nur in den allerseltensten Fällen, wie Sie vermuten können, die Väter als Engel und Erlöser zugleich aus der Zukunft anreisen und ihre Mütter schwängern. Das muss ja auch nicht sein. Deshalb gibt es einen zweiten Teil, der anders aufgebaut ist. Dort muss der durch Johns Programmierkünste vom Guten nun zum Bösen bekehrte Terminator, also ein Cyborg, die Rolle des Vaters übernehmen und wiederum die Apokalypse aufschieben, einen weiteren, nämlich bösen Terminator liquidieren und eine neue Sinnstiftung für die Menschheit übernehmen. Und das ist die Rolle für Arnold Schwarzenegger in ihrer ganzen Ambivalenz. Er hat die Aufgabe des Terminators ist es, so etwas zu sein. Peter Sloterdijk hat das damals mal auf so eine schöne Formel gebracht, so etwas zu sein wie ein Erzengel, der vom Schwert auf zeitgemäßere Waffensysteme umgerüstet hat. So macht er es. Er handelt im Übrigen nach vorprogrammierten Handlungsmustern und dechiffriert die ganze Welt nach über Scannen mit über das Scannen über das Abscannen und Abgleich mit den mit dem ihm zur Verfügung stehenden Daten. Zur gleichen Zeit gibt er, also der Cyborg, die Formel vor, die dann für die ganze apokalyptische Logik des Films ihre Gültigkeit hat. Ich zitiere: Wenn du leben willst, komm mit mir. Insgesamt redet er wenig und wenn er was sagt, dann ist es wahnsinnig bedeutungsschwanger. Also, wenn du leben willst, komm mit mir. Im Klartext: Folge dem Cyborg. Vertraue ihm, dann hast du eine Zukunft. Das würde wahrscheinlich sogar Donna Haraway irgendwie super finden. Und das ist aber noch, sie hat, glaube ich, meines Wissens nicht darüber geschrieben, aber vielleicht kennen Sie einen Text, wo sie darauf eingegangen ist. Ich wüsste es nicht. Auch Johns Mutter erkennt dann nach anfänglichem Zögern die Rolle des Terminators an, der vollkommen die Rolle des ersten, damals eben noch menschlichen Gesandten aus der Zukunft übernommen hat, weil man hat natürlich Skepsis, wenn man so einen Terminator sieht, so eine Maschine, dann meint man immer, der sei böse, aber im zweiten Teil ist Arnold Schwarzenegger ja ein guter Terminator. Im O-Ton des Films, ich zitiere: John mit der Maschine, der Terminator würde niemals aufhören, niemals müde werden. Von allen möglichen Vätern war er der Einzige. In einer wahnsinnig gewordenen Welt war er die vernünftigste aller Alternativen. Ende des Zitats, das ist der O-Ton des Films. Sie sehen, es geht hier um neue Genderrollen. Terminator, Cyborg, die zu idealen Vätern werden. Es geht um Mensch-Maschine-Identitäten, die ganz neu modelliert werden. Auch das Reich des Guten und des Bösen gerät durcheinander und vieles andere mehr. Mit dem Erscheinen des Cyborgs gerät also die ganze Ordnung der Welt mit ihren Binarismen durcheinander. Zukunft und Gegenwart sowieso. Die ganze Konstruktion ist ja ziemlich bizarr. Mensch und Maschine funktioniert nicht. Die Maschine ist hier viel menschlicher als der Mensch. Natur und Technik und so weiter, all das wird neu konfiguriert. Das ist also die innovative Seite der Geschichte. Und das ist die eigentlich interessante. Aber die zweite ist genauso interessant, ideologisch, weil es dann um die Kodierung geht. Die Rettung der Menschheit geschieht dann insgesamt in den Filmen zugegebenermaßen ziemlich simpel und sehr traditionsbewusst. Allerdings gibt es vorher noch eine Reihe von Schwierigkeiten. Der Terminator, nennen wir ihn mal Arnold, im Film hat er keinen Namen. Also Arnold hatte eine ganze Reihe hatte deutlich größere Schwierigkeiten als sein menschlicher Vorgänger, weil eben ein zweiter Terminator durch die Zeit geschickt wurde, um John eben zu töten und den Aufstand der Menschen gegen die Maschinen dann zu verhindern. Der fand im Jahre 2029 statt, also wir sind gar nicht mehr davon sehr weit entfernt. Dieser zweite Terminator ist ein Prototyp eines noch viel effizienteren Cyborgs, der nacheinander im Übrigen im Film verschiedene gesellschaftliche Rollen durchspielt, weil er nämlich in der Lage ist, die Rollen mimetisch zu übernehmen. Und zur gleichen Zeit ist er in der Lage, hat er so petrifizierende Fähigkeiten, könnte man sagen. Also er durchbohrt die Opfer mit einem Flüssigstahlfinger und nimmt dann die Gestalt dieser Opfer an. Und so spielt er im Laufe des Films eine ganze Reihe von Rollen und Mustern durch, stellt vor, wie sie funktionieren, um sie dann zur gleichen Zeit dann, jetzt ist wieder mein Ohrstöpsel hier rausgefallen, um dann zur gleichen Zeit vorzuführen, um sie dann auszulöschen. Er verkörpert einen Polizisten, eine Adoptivmutter, einen Aufseher in der Industrie, in der Psychiatrie, pardon, und sogar interessanterweise einen Linoleumfußboden. Also er kann sich auch in einen Linoleumfußboden verwandeln und auch in einen Aufzug. Das ist eine berühmte Szene. Und der durchläuft zur gleichen Zeit so auch verschiedene Stationen im Leben Johns und seiner Mutter. Und er verkörpert jene Doppeldeutigkeit eben auch, die Cyborgs auszeichnet. Was zu erwarten war, tritt dann aber ein. Cyborg Arnold, der gute Cyborg, gelingt die Zerstörung seines namentlich nicht bekannten Terminator-Doppelgängers, indem er ihn am Ende in ein Bassin mit flüssiges Eisen schmeißt. Das ist eine tolle Szene im Übrigen. Das neue Automatenwesen, das so autopoetische Fähigkeiten hat, also eine Autopoiesis der Maschine, an jeden Gegenstand ähnlicher Größe sich anverwandeln kann und seine eigene Gestalt auch zu rekonstruieren vermag, rekapituliert nun, wenn man ihn reinschmeißt, im Tod sein Leben. Das Innen kehrt sich dann nach außen. Es gibt ganz viele Bilder, ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und man sieht, dass das Ganze nichts anderes ist als eine Ansammlung der verschiedenen, Anführungszeichen, menschlichen Erscheinungen, die mit ihm dann auch zugrunde gehen. Also mit dieser Aufgabe ist dann aber bedauerlicherweise der Leidensweg des Terminators Arnold auch noch nicht zu Ende. Er muss sich auch im Stahlbad für die gesamte Menschheit opfern, um so ihr Überleben möglich zu machen, weil man ansonsten ja Materialien hätte, die es gestatten, das Gute auch für das Schlechte zu nutzen. Und das Schlechte passiert immer. So resümiert also, und das ist die Pointe, die Erlösermutter am Ende, ich zitiere: Die unbekannte Zukunft rollt auf uns zu, der Terminator hat uns den Wert des Lebens zurückgegeben. Also mit dem Terminator hebt die Geschichte ganz neu an. Der Terminator macht den christlichen Opfermythos, um den es hier geht, also ist ein regelrechter Erlöser, medientheoretisch aktuell. Und am Ende plädieren aber dann die Filme von James Cameron, der ist der Regisseur gewesen, für eine neue Mythologie, die von humanisierten Maschinen gestiftet wird. Das ist die eine Geschichte, also die durchaus innovativ ist und originell, die uns die Terminator-Filme erzählen, und deshalb sollte man sie auch anschauen. Hier zur Seite gestellt wird dann eben, Stichwort Kodierung, eine zweite überkommene. Anders formuliert, der Terminator entwirft auf der einen Seite eine mediale, nicht auf der einen Seite, sondern der Terminator entwirft eine Art von medialer Metaphysik, die auf die Erzeugung einer bürgerlichen Familie als heiliger Familie zielt. Was also auf der einen Seite destabilisiert wird, wird auf der anderen wieder intronisiert. Also das heißt, alle Rollenmuster werden eigentlich zerstört, um am Ende die Familie wieder in ihr Recht zu setzen. Allein der abgeschlossene Raum der Familie, so erzählt uns eben der Terminator, macht Sinnstiftung möglich. Es gibt keine Guten und Bösen mehr. Auch Polizisten und Ärzte, Pflegemütter und Krankenpfleger und so weiter sind potenzielle Bedrohungen. Das führt uns ja der böse Terminator vor Augen. Und das sind sie sowieso, wenn es um die Apokalypse geht, an die niemand glaubt und die dann noch verhindert werden soll. Allein aber die Liebe zu Zwecken der Familienplanung, also der Gründung einer Familie, steht in der Tradition der Zukunft. Die Menschheit kann also nur gerettet werden, wenn die Sinnstiftungsmaschine der Familie wieder neu belebt werden kann. Und dementsprechend steht die Opferthematik des Films ganz im Dienst einer kollektiven, exemplarischen Apotheose der Familie. Das moderne Hollywood-Kino, das moderne Action-Kino aus Hollywood ist also eine bürgerliche, mediale Sinnstiftungsmaschine, die keineswegs, wie man das vielleicht annehmen könnte, Werte zersetzt, sondern sie reproduziert und mitunter sogar erzeugt. Und sie greift dabei, das wollte ich Ihnen vorführen, auch auf mythische und metaphysische Vorbilder zurück. Sie setzt also, um mit Haraway zu sprechen, eine antifeministische und traditionelle Kodierung des Cyborgs ganz konsequent um, obwohl oder vermutlich gerade weil dieser für einen Moment genau diese Ordnung außer Kraft gesetzt hat. Also das sind die beiden Geschichten, um die es hier geht. Und das macht diesen Film auch so interessant. Schauen Sie sich an, wird Ihnen Spaß machen, dauert, glaube ich, 2 Stunden. Aber es gibt Schlimmeres, als den Terminator 2 anzuschauen. So, eine letzte Etappe. Nun ganz real. Es gibt nämlich mindestens, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es mittlerweile mehr, aber es gibt mindestens 2 echte Cyborgs, die sich ihre Cyborg-Existenz, ihre neue Existenzform auch staatlich haben anerkennen lassen, weil die Schwierigkeiten mit ihrem Pass hatten, vor allen Dingen mit ihrem Passbild, weil es erstmal nicht den Normen entsprach. Die beiden heißen Moon Ribas und Neil Harbison. Neil Harbison sehen Sie hier. Beide sind nicht nur Cyborg-Aktivisten, sondern auch Künstler. Harbison, der farbenblind geboren wurde, ist der erste Mensch auf der Welt mit einer implantierten Antenne im Schädel. Sie sehen hier, wie das funktioniert. Seine Antenne benutzt hörbare Schwingungen in seinem Schädel, um ihm Informationen zu geben. Dazu gehören eben alles Mögliche, nämlich Messungen von elektromagnetischer Strahlung, Telefonanrufe, Musik sowie Videos oder auch Bilder, die in Klänge übersetzt werden. Er hat auch eine Wi-Fi-Antenne und kann darüber Signale und Daten von Satelliten empfangen. Harbison setzt also, und Sie sehen hier so ein Modell, wie genau das funktioniert. Mit Hilfe des Eyeborgs, so nennt er das, so wird es auch beschrieben, den Traum der Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts um, nämlich Farben zu hören und Synästhesie zu leben. Also das ist das, was man kann über dieses Implantat. Die Sie hier sehen, das ist die Dame auf der linken Seite. Sie interessiert sich vor allen Dingen für Bewegung. Für Bewegung. Ich zitiere einen längeren Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, so eine Art Porträt. Da wird sie vorgestellt, man hat sie besucht und beschreibt, was sie so macht. Moon Rivers interessiert sich seit Jahren für Bewegung. Zu Beginn trug sie einen Ring, den sie auf Menschen oder Autos richtete und der anschließend anzeigte, wie schnell diese sich bewegen. Es ist schon, jetzt zitiere, wird sie zitiert, es ist schon lustig zu sehen, dass die Menschen in einer Stadt dazu neigen, sich ungefähr gleich schnell zu bewegen. In der Vatikanstadt rennt niemand, in New York passiert das ständig. Ende des Zitats. Bei einem vergleichbaren Ergebnis kamen auch Forscher der ETH Zürich. Im Übrigen wird hier ergänzt, ein Auto hupt und es wirkt wie eine Bestätigung. Aber jetzt wird sie nochmal zitiert, aber das war pure Information. Wie schnell die Menschen gehen, kann ich ja mit bloßem Auge sehen. Also trug sie für ihr nächstes Projekt Ohrringe mit integrierten Sensoren. Ging ein Mensch an ihr vorbei, vibrierte das entsprechende Läppchen. Ich konnte meine Augen schließen und die Menschen um mich herum spüren. Die Sensoren richtete sie anschließend nach hinten, um Bewegungen wahrzunehmen, die hinter ihrem Rücken stattfanden. Dabei ist mir aufgefallen, wie viel wir verpassen, sagt Ribas und erklärt, dass sie in dieser Zeit genau wusste, wenn es eine Person besonders eilig hatte, um sie zu überholen. Gemeinsam mit Neil Harbison gründete Ribas 2010 die Cyborg Foundation. Harbison trägt, Sie haben es gesehen, einen Sensor am Kopf. Da er selbst die Welt nur in Graustufen wahrnehmen kann, weil er farbenblind ist, übersetzt ihm der Sensor seine Umwelt in Töne. Harbison sucht sich seine Kleidung danach aus, wie schick sie sich anhört. Ribas entscheidet sich für einen sechsten Sinn, den sie ihren unregelmäßigen Herzschlag nennt. Es ist sehr faszinierend, wie anders ich die Welt seitdem wahrnehme. Sie fühle sich der Natur stärker verbunden. Technik führt nicht dazu, dass wir uns fühlen wie Maschinen. Im Gegenteil, sie ermöglicht es uns, ein tieferes Verständnis für ihre Umwelt zu entwickeln. Ich ergänze an der Stelle noch eine weitere technische Innovation bei Moon Rebus. Was sie mittlerweile gemacht hat, ist, sich ein Implantat einsetzen zu lassen, bei dem sie auf Erdbeben reagiert. Und sie macht vor allen Dingen sie hat szenische Auftritte, wo sie auf der Bühne steht und tanzt, aber nur dann, wenn irgendwo auf der Erde ein Erdbeben zu verzeichnen ist. Zum letzten Satz. Sie, also die Technik, ermöglicht uns, ein tieferes Verständnis für unsere Umwelt zu entwickeln. Das ist das, was Ribas sagt und Donna Haraway und hätte vermutlich hinzugefügt. Damit will ich schließen. Das gilt auch für unsere Identitäten, unsere Gesellschaft und eben auch die anstehenden politischen Aufgaben. Soweit für heute. Ich will Sie noch hinweisen auf die Cyborg Foundation. Also sollten Sie jemals Ambitionen haben, sich in einen Cyborg verwandeln zu wollen, können Sie dort Rat, Hilfe und Unterstützung suchen oder sich auch überhaupt nur Interesse halber mit den verschiedenen Hintergründen beschäftigen. Das ist eine ziemlich aufregende und interessante Sache. Es blieb nicht wie vieles, aber jenseits dieser Utopien und jenseits dieser Visionen steckt eben auch eine politische Realität, um die es hier eigentlich geht. Voilà. Haben Sie Fragen? Dann will ich sie beantworten. Nein, keine Fragen. Dann kann ich nur sagen, schauen Sie sich die Cyborg Foundation an, die Informationen, die Sie da bekommen. Und ja, ich stelle gleich die PowerPoint direkt, ich stelle gleich die PowerPoint auf Ilias hoch. Ich war eben ein bisschen spät dran. Sonst hätte ich es direkt vorher gemacht. Das mache ich subito. Ich kann auch noch eine, ich gucke gerade mal, ich habe, glaube ich, mit etwas Glück auch noch mittlerweile eine deutsche Fassung. Ich muss mal schauen. Ja, ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder zur letzten Vorlesung. Nächste Woche stelle ich Ihnen dann noch Frau Moretti vor, mit einem kleinen, aber sehr schönen Buch, einer Art Gründungsschrift der Digital Humanities. Ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil das noch nicht so sehr digital ist, sondern eher so eine Art von Distant Reading-Verfahren vorstellt. Vielen Dank, Ihnen noch eine schöne, sonnige, angenehme Woche. Ich hoffe, dass Sie auch durch die vorletzte Woche des Semesters digital gut durchkommen und dass die Erschöpfung, die uns alle wahrscheinlich gepackt hat, Sie nicht zu sehr packt. Danke und bis dann.